Also die Verse 15 bis 19 werden uns ab heute weiter begleiten oder wir werden sie studieren. Eigentlich ist der ganze Abschnitt beginnt ab Vers 12, ursprünglich eigentlich schon bei Vers 7, aber wir haben ja Stück für Stück uns da dem genähert. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass in Vers 12 wir uns damit beschäftigt haben, dass wir mit Leiden rechnen müssen, dass wir Leiden erwarten sollen. Das ist eine Grundhaltung, weil wir verstehen, warum Leiden notwendig sind, müssen wir mit Leiden rechnen. Das ist Vers 12 für all die, die das nicht gehört haben. Wie gesagt, auf der Mediathek-Seite, bei uns auf der YouTube-Seite oder auf der Gemeindeseite oder beim Kreuzlicht-Seminar ist es da, ihr könnt es gerne nachhören. Letzten Sonntag habe ich diesen Satz ein paar Mal geübt und kriege es immer noch nicht hin, gell? Also, da seid ihr herzlich eingeladen, davon reichlich Gebrauch zu nehmen. Das zweite ist die Verse 13 bis 14, da haben wir uns damit beschäftigt. Es ist nicht nur in Leiden, dass wir Leiden erwarten sollen und mit dem Leiden rechnen, dass wir auch uns in Leiden freuen sollen. Weil wir auch da begreifen, warum, was Leid bringt, sollen wir in Leiden uns freuen. Auch die Verse 13 bis 14, da haben wir den Schwerpunkt letzte Bibelstunde gehabt. Heute steigen wir ein in Vers 15 und hier geht es, Vers 15 bis 18, dieser ganze Abschnitt. Und hier geht es um Leiden verstehen. Und zwar, wir haben schon viel über Leiden geredet und wir haben auch darüber gesprochen, was Leiden hervorbringt, warum Leiden notwendig ist. In gewisser Weise haben wir schon über das Verständnis des Leidens sehr intensiv nachgedacht. Eigentlich im ganzen Petrusbrief haben wir über Leiden geredet und die Gemeinde da ausgerichtet, uns da ausgerichtet. Was aber jetzt wichtig ist, um was es hier Petrus jetzt geht, wenn es darum geht, Leiden verstehen. Er möchte jetzt deutlich machen, was Leiden nicht sind im Namen Christi. Wenn Leiden Jesus verherrlichen sollen, wenn Leiden Gott verherrlichen soll. Petrus legt jetzt einen Schwerpunkt, und den halte ich für sehr, sehr wichtig, dass wir auch da Klarheit haben. Er möchte uns aufzeigen, welche Leiden verherrlichen Gott nicht. Geht mit mir nur ganz kurz wirklich Vers 12 und 13. Ich lese euch ganz kurz an, damit ihr diesen Zusammenhang nochmal für heute im Ohr habt. Petrus beginnt und sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das ist klar. Also nicht überrascht sein. Und jetzt sagt er, also Leiden kommen und Leiden ist normal, dass Leiden kommen. Es ist notwendig. Und dann fügt er etwas sofort hinzu. Er sagt, sondern freut euch, also freut euch über Leiden. Und dann sagt er, über welche Leiden wir uns freuen sollen. Und dann sagt er, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig geworden seid. So, nur über die Leiden können wir uns freuen. Nur die Leiden verherrlichen Gott, wenn sie Leiden des Christus sind. Und was das bedeutet, wie gesagt, letztes Mal haben wir uns miteinander angeschaut. Was bedeutet, teilhaftig der Leiden Christi zu sein? Von der Ausrichtung, vom Inhalt, von der Gesinnung. Und das ist das Leiden, über das man sich freuen soll. Wenn man so leidet und in der gleichen Art und Weise mit dem gleichen Inhalt, wie Christus gelitten hat. Und jetzt, was Petrus jetzt bringt, er sagt, was aber sind nicht Leiden des Christus? Und das ist unser Abschnitt. Das heißt, jetzt führt er einige Punkte auf und sagt, es ist sehr wichtig, dass wir begreifen, wenn wir in dieser Art und Weise leiden, dass das nicht die Leiden des Christus sind. Und da gibt es keine Glückseligkeit da. Da gibt es keine, und freut euch in den Leiden. Es gibt keinen guten Ausgang letztendlich in diesen Leiden. Und warum sie so wichtig sind, ich halte es für heute auch notwendig, dass wir da Klarheit darüber beziehen. Ich habe das schon in den letzten Bibelstunden immer wieder angekündigt, heute komme ich endlich dazu. Und heute Morgen habe ich meiner Frau gesagt, ich staune immer wieder über die Zeitpunkte Gottes. Ich staune darüber. Nicht, dass mich das überrascht, aber es ist immer wieder, wie er auch unsere Bibelarbeiten, unsere Predigtreihen auch immer führt und zu bestimmten Ereignissen ein bestimmtes Timing uns schenkt. So bin ich zu Hause, das jetzt nur nebenbei, die nächsten Predigten durchgegangen, das Markus-Evangelium, und habe geguckt, welcher Abschnitt würde denn kommen, und wir haben ja Ostern, wir haben Karfreitag, und dann denke ich, das passt alles wunderbar, da muss ich nichts umstellen, da muss ich nicht überlegen, oh nein, muss ich an Ostern aussetzen, Markus-Evangelium. Nein, da ist ein Auferstehungstext, genau zu diesem Sonntag. Ich könnte euch vorstellen, wie glücklich ich dann war. Dachte ich, komm gut im Markus-Evangelium vorwärts. Und die Predigten passen inhaltlich sogar. Wir sind in der Passionswoche. Also wunderbar. Da lobt dich Gott. Und dann zu der Bibelstunde, genau das Gleiche verhält sich so. Seit über einem Jahr liegt mir ein Thema auf dem Herzen. Ich sage euch gleich, warum. Ich habe mir einige Hörbücher bestellt, Biografien, weil ich sie mag und das mich erbaut, ausrichtet, das wisst ihr mittlerweile. Und habe unter anderem, weil das, egal wo ich war oder auf welchen Freizeiten, Buchhandlungen, mir immer wieder ein Buch auch begegnet ist. Und das habt ihr vielleicht schon mal auch gesehen oder vielleicht gelesen. Ich habe es mir als Hörbuch geholt. Das ist die Biografie von Bonhoeffer. Habt ihr es vielleicht als Buch schon mal gelesen? Es ist die Biografie von Erik Metaxas. Ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Bonhoeffer, und jetzt der Titel ist spannend. Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet. So, allein der Titel ist schon sehr herausfordernd. Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet. Und ich habe mir das genommen und auf einer Urlaubsfahrt habe ich es komplett durchgehört. Ihr könnt vorstellen, eine lange Fahrt. So eine lange Fahrt. Und ich habe es. Und nachdem ich das durchgehört habe, bin ich unter einen schweren Eindruck gekommen. Und in dieser Zeit, das ist vor einem Jahr, bereite ich mich denke ich über dieses Thema nach. Und ich habe mir gedacht, wenn ich in Petrusbrief an diese Stellen kommen würde, ich wusste nicht, wann das sein wird. Damals, vor einem Jahr, habe ich keine Ahnung, ich dachte, es wird schneller werden. Ich habe gesagt, wenn wir an dem 1. Petrusbrief dahin kommen, dass Petrus darüber reden wird, dass wir, auf welche Art und Weise wir nicht leiden sollen, und er wird uns einige Punkte nennen, dann habe ich gesagt, dann werde ich darüber reden müssen. Und ich werde darüber reden. Und ich ahnte nicht, zu welcher Zeit es ist. Und es ist jetzt die Zeit, und wir steigen da hinein. Und selbst in den letzten 2-3 Bibelstunden habe ich euch das Stück für Stück zu diesem Thema hingeführt. Ob ihr es gemerkt habt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist das Anliegen gewesen, dass wir damit richtig umgehen können. Und ich habe euch da hineingeführt. Und es geht um das, für was Dietrich Bonhoeffer steht. Es geht für seinen Kampf, Widerstand gegen Hitler. Und in dieser Zeit des SS-Regimes, oder wie auch immer das man ausdrückt. Und diese Biografie, und das hat mir einen guten Einblick gegeben, über bestimmte Dinge nachzudenken und das einzuordnen. Warum ist das so wichtig? Weil nächste Woche ist der Jahrestag seines Todes. Er hat sich 75 Jahre, vor 75 Jahren, das ist eigentlich nächsten Donnerstag, am 9. April, wurde Dietrich Bonhoeffer umgebracht und wurde erhängt. Und seitdem ist einiges passiert und dieser Name ist bekannt. Selbst unter Evangelikalen. Und es ist mittlerweile schon sogar so, dass, dass darüber gestritten wird, wer Anspruch auf Dietrich Bonhoeffer hat. Also als ich heute mich etwas damit beschäftigte, las ich aktuell zu diesem 65. Jahrestag, gibt es natürlich schon Artikel und gibt es schon Publikationen und Meinungen. Und ein Professor Meyer, also nicht Gerhard Meyer, sondern ein anderer Professor Meyer der Evangelischen Kirche, überschreibt seinen Artikel folgendes: Bonhoeffer gehört weder den Evangelikalen noch den Liberalen. Dachte ich, interessant. So, Bonhoeffer gehört weder den noch den. Ich denke, der Name ist bekannt, oder? Und selbst vielleicht, wenn es nicht so bekannt ist, unter uns, wir haben eine Schule, die so heißt, Dietrich Bonhoeffer Schule. Einige unserer Gemeindemitglieder arbeiten da in dieser Schule, ob Vollzeit, Teilzeit, im Ehrenamt. Also Dietrich Bonhoeffer, selbst wegen dem Namen ist schon bekannt, ist ein evangelischer Theologe. Und ich möchte euch nur vorlesen, um was es geht, und dann euch da auf die Spur nehmen. Und dann gehen wir erst in den Text. Und wenn wir den Text uns angeschaut haben, dann gehe ich mit euch und behandle euch diese Thematik. Und wir werden wahrscheinlich heute nicht fertig, aber der Jahrestag ist nächste Woche. Dann passt das wunderbar. Deswegen meinte ich, ich hätte nie gedacht, dass wenn ich das Thema behandeln werde und beispielhaft 1. Petrus Kapitel 4, Verse 15 folgende behandeln werde, und ich habe vorgehabt, es am Beispiel von Dietrich Bonhoeffer zu tun, hatte ich keine Ahnung, dass es genau zum Jahrestag sein wird von ihm. Aber so führt Gott, ich nehme es aus seiner Hand, und das bestätigt mich und ermutigt auch, darüber zu reden, auch wenn ich bin immer angespannt vor Bibelstunden. Das hat nicht wegen Angst zu tun oder das hat auch nicht jetzt mit der Situation, weil es ein geistlicher Kampf, was ein geistlicher Dienst ist. Das kostet mich immer Kraft. Aber es gibt so Themen, dann weiß ich, man kann sie auch falsch verstehen und falsch hören, und dann sehr schnell nehmen und gegen einen drehen. Und ich bin mir sicher, das ist so ein Thema. Weil es ist nicht ein einfaches Thema, aber ich halte es für wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich lese euch mal an, was dieser Mann geschrieben hat. Er schreibt Folgendes. Er wurde am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet. Zum Streit verschiedener Autoren und theologischer Strömungen zur Frage, wem Bonhoeffer gehört, schreibt Meyer in einem Beitrag für die evangelische Nachrichtenagentur IDEA. Also in der IDEA-Zeitschrift gibt es den Artikel. Also zum Streit, überlegt mal, wem Bonhoeffer gehört. So, wer kann sich mit Bonhoeffer rühmen? Wer kann auf Bonhoeffer sagen, er kommt von uns, das ist nun unsere Tradition oder wir stehen hinter Bonhoeffer, wer? Und anscheinend machen sie sowohl Evangelikale wie Liberale alle auch Gebrauch schön von Dietrich Bonhoeffer und seinem Erbe. Es ist die Rede von seinem Erbe. Warum ist es wichtig? Ich werde es euch gleich erklären. Und die evangelische Kirche sagt, nee, das ist unserer. Dietrich Bonhoeffer gehört uns, das ist ein evangelischer Pfarrer. Und also interessant, allein nur die Tatsache, dass darüber gestritten wird, wer zu wem gehört. Und warum? Schaut mal, schreibt er, dieser Meyer, er gehört nicht den Evangelikalen, nicht den Liberalen, nicht den Rechten und nicht den Linken. Mit solchen Klischees könnte man das für uns wichtige Erbe Bonhoeffers nur verwerfen. So, mit diesen Klischees begreifen wir nicht, was hinterlässt Dietrich Bonhoeffer überhaupt für ein Erbe. Und wisst ihr, wovon er überzeugt ist, was Dietrich Bonhoeffer für ein Erbe hinterlässt? Jetzt geht's schon los mit dem Pflöcken einschlagen, mit dem Heiklin. Schaut mal. Dieser gehört Jesus Christus. Das ist schon mal gut. Er sagt, Dietrich Bonhoeffer gehört niemand und sein Erbe gehört niemandem, sondern dieses Erbe gehört nur Jesus Christus. Grundsätzlich würde ich sagen, jawohl, absolut richtig. Und jetzt schaut mal. Meyer verweist auf eine Gedenktafel in Flossenbürg, die der bayerische Landesbischof Hermann Dietzelsberger anbringen ließ. Die Inschrift lautet: Dietrich Bonhoeffer, ein Zeuge Jesu Christi unter seinen Brüdern. Diese Gedenktafel fasse am besten das Vermächtnis des Theologen zusammen, so Meyer. Bonhoeffer habe ein Nachfolger und Zeuge Jesu Christi in wirrer Zeit sein wollen. Nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger. Er sagt, so versteht er das Erbe von Dietrich Bonhoeffer. Er wollte ein Zeuge Jesu Christi sein. In der Art und Weise, was er da tat, sollte ein Zeuge Jesu Christi sein und nichts anderes. Das ist der Anspruch. Und dieser Anspruch muss geprüft werden. Und ich halte es für wichtig, dass man ihn prüft. Denn ihr ahnt schon, ich habe Zweifel, dass dieses Erbe genau das Ziel hat. Ich habe einiges gelesen dazu, einige Artikel rausgeholt, einige Artikel ausgedruckt und auch mitgebracht, mit denen ich euch überfliegen möchte. Damit ihr nicht das Gefühl habt, dass ich eine Bibelstunde über Dietrich Bonhoeffer halte, mache ich erst mit euch hier diese Stellen. Und dann will ich das, was wir da lernen und verstanden haben, und ich hoffe, dass wir es verstanden haben, möchte ich mit euch einen erzieherischen oder einen pädagogischen, didaktischen Aspekt hineinbringen. Ich möchte in gewisser Weise, würde ich euch gerne diese Aufsätze, die ich gelesen habe, euch geben und euch sagen, okay, jetzt lest sie und dann treffen wir uns und dann sagt ihr mir, findet ihr es gut oder nicht. Ich würde euch gerne einzelne Abschnitte und Sätze markieren und sagen, wie steht ihr dazu? Wie können wir das, was da gesagt ist, was da getan ist und was da gedacht ist und geglaubt ist, wie können wir das im Licht dessen, was wir im Wort Gottes gelesen haben, verstanden und geglaubt haben, wie können wir das jetzt einordnen? Ist das richtig oder nicht richtig? Ist das wirklich Christus verherrlichend, ja oder nein? Und darum geht's. Das ist ist das Christus verherrlichend? Denn dieser Anspruch entscheidend wird erhoben. Alles allein, nur für Christus ist ganz getan. Ich habe euch da hineingenommen, das Leiden, das die Glückseligkeit hervorruft. Freuen darf sich nur der, glücklich zu beneiden ist der. Gepriesen soll nur der werden. Wer? Der Leiden des Christus teilhaftig sind. Und wir haben uns schon mal angefangen anzuschauen, oder wir haben schon gesehen, in welche Art und Weise hat Christus gelitten, dass Gott ihn glückselig preist, dass er der Glückselige schlecht ist. Also wenn wir das Leiden verstehen, was ist das Wesen von Leiden, das Gott verherrlicht? Und dann wird behauptet, dass Dietrich Bonhoeffer in der gleichen Art und Weise Christus verherrlicht durch sein Leiden. Denn dafür steht er, oder? Dass er gestorben ist dafür, oder? Sind noch andere gestorben? Auch. Es sind ja einige in dieser Gruppe gewesen, die die Verschwörung geplant haben und sie durchgeführt haben. Es ist ja nicht nur so, dass Dietrich Bonhoeffer allein gestorben ist. Aber wessen Name ist bekannt? Seiner. Warum? Weil er ein Theologe war. Weil er ein Pastor war. Und es anscheinend für Christus getan hat. Für den Glauben getan hat. Und darum wird das Erbe, wie verhalten wir uns in solchen schwierigen Situationen? Mittlerweile, und das ist, habe ich ein bisschen recherchiert, mittlerweile gibt es selbst sogar in England eine große anglikanische Kirche, ich brauche den Namen nicht wissen, die sie tut so Heilige an die Kirche Mauern. Unter anderem findet ihr zum Beispiel von den Uralten bis Dr. Martin Luther King. Martin Luther King findet ihr da in dieser Kirche. Und eben auch als Heiligen verehrt wird Dietrich Bonhoeffer. Es gibt sogar eine Statue, Verehrung der Heiligen. Und Dietrich Bonhoeffer wird sogar von vielen als der evangelische Heilige genannt. So, man hält viele Stücke. Ich kann mich erinnern, in meinem Studium, ich konnte viele meine Positionen sagen und ich hatte nicht viel Verständnis. Dann musste ich meine Position nur mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer stützen, dann wurde ich anerkannt. Wirklich. So, in dem Moment, wenn ich was gefunden habe, wo Bonhoeffer in eine ähnliche Richtung gedacht und sagt, guck mal, Dietrich Bonhoeffer, das ist alles klar, dann war es kein Problem mehr. Das war die Autorität schlechthin. Und ich bin da wirklich sehr skeptisch und ich möchte euch da also hineinnehmen. Gehen wir in den Text, verschaffen wir uns eine tiefe, bessere Grundlage, ein besseres Verständnis, damit wir das, was geschah vor 75 Jahren, dass wir das besser einordnen können. Dass wir, damit ihr mein Anliegen wirklich versteht, mir geht es nicht darum, einen Menschen zu diskreditieren, nachhinein, nachdem er gestorben ist, jetzt drüber zu ziehen. Das ist nicht mein Anliegen. Ich schätze zum Beispiel Martin Luther sehr. Es gibt viele, viele Punkte an dem, wo ich sage, das geht gar nicht. Die Art und Weise, wie es zu biblischen Büchern steht, die Art und Weise, wie er zu dem Volk Israel stand und in der Verfolgung, das sind bestimmte Dinge, wo wir sagen, das geht gar nicht, oder? Nur weil Gott ihn gebraucht hat, ein Werkzeug, bedeutet ja nicht, dass wir alles gutheißen müssen. Wir müssen mündig sein, Gute behalten, alles prüfen und auch hier, dass wir einen guten und gesunden Umgang haben. Und bevor wir uns bestimmten Namen rühmen, sollten wir sie diesen Namen kennen. Aber mein Hauptanliegen, und das ist mein Hauptanliegen, nicht jetzt eine Kritik zu dieser Biografie zu machen. Denn die ist letztendlich, das ist nicht der Punkt. Da hat jemand nur biografisch zusammengestellt. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, wenn das wahr ist, was er gesagt ist, und dann sollten wir das überprüfen und im Licht dieses Wortes prüfen, ob das richtig ist. Das ist, um das geht es mir. Und warum das Ganze? Und dann mache ich schon schnell weiter. Es geht um Folgendes. Dass wir, wenn wir in ähnlichen Situationen sind, und wir müssen noch nicht mal in diesen Extremsituationen sein, dass wir uns in einer Art und Weise verhalten, dass wirklich Christus verherrlicht. Dass wir begreifen und dass die Zeit sich wirklich gravierend in Kürze verändern kann und wie in Extremsituationen kommt. Da muss ich euch da kein Lied singen. Von daher, wir brauchen eine klare biblische Grundlage, ein klares biblisches Verständnis, wie wir in Leid, in Anfechtungen, in Verfolgungen, in schwierigen Situationen wirklich in Leiden, wirklich Jesus verherrlichen. Was verherrlicht ihn wirklich? Petrus macht jetzt negativ, indem er sagt, was es nicht tut. Denn die Verse vorher hat er klar gemacht, wie das geschieht. Jetzt sagt er, was es nicht bedeutet, wie es eben nicht geschieht. Gucken wir uns das also miteinander an. Sehr einfach eigentlich. Er beginnt so, wir gehen in Vers 15 hinein. Setzen wir unser Studium fort. Die Einleitung ist doch länger gewesen, als ich dachte. Aber ich möchte euch thematisch darauf vorbereiten. Vers 15. Er beginnt mit dem Schlimmsten. Er beginnt mit dem Extremsten. Und er beginnt, indem er sagt, niemand, Vers 15, denn niemand, und dieses denn begründet sich jetzt auf das Vorher. Das ist eine Argumentation. Vorher hat er eben darüber geredet, wo die Freude und wo die Glückseligkeit besteht. Und zwar in den Leiden, der Teilhaftigkeit, der Art und Weise zu leiden, wie Christus gelitten hat. Darin liegt die Freude. Und jetzt stellt er uns ein Gegenüber, was nicht ist wie Christus leiden, was nicht wie Christus leiden ist. Und dann sagt er, denn niemand, nicht ein paar, denn niemand von euch, wer sind die? Das ist die Gemeinde. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremden Sachen einmischt. Oft jetzt gelesen, mittlerweile Wortlaut euch bekannt. Merkt ihr, das ist eine Steigerung Steigerung ist nicht richtige. Er beginnt bei einem extremsten Mörder, dann geht er zum Dieb, dann geht er zum Übeltäter und dann sagt er, er ist keiner, der sich in fremden Sachen einmischt. So, das ist so, ein paar Punkte nennt er. Und er beginnt bei dem Extremsten, das ist Mörder. Niemand von euch, wenn er leidet als Mörder, sage, ich verherrliche Jesus dadurch. Allein an diesem Punkt, versteht ihr, warum ich dieses Thema aufgreife? Niemand von euch leide als Mörder und behaupte, darin liegt eine Glückseligkeit oder sagt, das bedeutet, teilhaftig des Christus zu sein. Als Mörder leiden, das Leben jemanden nehmen, wir gucken uns gleich, was Mörder bedeutet. Niemand von euch, kein einziger, kann sich auch keiner rausnehmen, sagen, er verherrliche dadurch Gott. Niemand von euch soll als Mörder leiden. Das ist dieses Extreme. Dann geht er weiter oder sagt, oder als Dieb. Und mit diesen beiden Begriffen, also keiner, der Dinge stehlt, Dinge ungerechtfertigt aneignet, sich etwas anmaßt zu nehmen, was ihm nicht gehört, was rein rechtlich ihm nicht gehört. Niemand von euch nehme sich das raus. Und dann sagt er, wenn er die Folgen davon erträgt und die Konsequenzen sagen, aber ich habe ja den Trost, ich leide ja als Christ. Und da bin ich ja glückselig, kann ich mich ja freuen, weil Gott wird daraus schon was Gutes machen. Gott wird schon daraus etwas Gutes machen. Ich komme mit dieser Brille nicht klar. Die ersten beiden Punkte, wisst ihr, was er damit nennt? Er nennt zwei Kapitalverbrechen, die heute genauso als Kapitalverbrechen gelten. Er sagt, niemand, der diese Kapitalverbrechen ausübt, kann dann sagen, darin liegt die Glückseligkeit. Dann geht er weiter und sagt, nicht nur die Kapitalverbrechen, sondern jetzt sagt er, jede Art von Verbrechen. Er nennt zwei Extreme und ich denke nicht ohne Grund. Weil in dieser Situation leiden unter dieser Obrigkeit und die Gemeinde litt. Haltet nochmal im Hintergrund der Kontext. Da ist Nero, der die Gemeinde verfolgt und die als Fackeln gebraucht. Die werden beschuldigt, Rom angezündet zu haben. Sie werden verfolgt und von den Leuten gehasst. Das ist eine extreme Situation. Da kann man nicht sagen, da hat der Dietrich Bonhoeffer halt etwas schwierige Zeit gehabt. Das waren andere Umstände, das war viel schwieriger da, als Hitler da war. War Nero weniger schlimm als Hitler? Nee. Wurden da die Juden verfolgt? Ja. Gemeinde verfolgt? Ja. Umgebracht? Ja. Als Fackeln in den Gärten angezündet, vor Löwen geschmissen. War es schlimm? Genauso schlimm. Wir können nicht sagen, das ist nicht so schlimm gewesen wie die Zeit des Nationalsozialismus. Ist das richtig? Ja. Wir können das nicht sagen. Das ist eine Extremsituation. Da muss man anders sich verhalten. Und die waren genauso in der Gefahr, genauso in der Verführung, diese Dinge zu beenden, diese Dinge ein Ende zu bereiten, die Feinde beiseite zu räumen, Nero beiseite zu räumen. Niemand von euch leider als Mörder. Peter, da kommt nicht mal auf den Gedanken. Kommt nicht mal auf den Gedanken. Niemand leidet als Mörder, noch als Dieb, noch als ein Übeltäter. Er geht weiter und sagt, auch als Übeltäter, ich liebe das griechische Wort, ich will jetzt nicht mit dem Griechischen hier rumposaunen, das ist nicht mein Anliegen, ihr wisst es. Aber als ich das gelesen habe, fand ich es cool. Kakopoios. Und allein die Kako fand ich witzig. Ja. Das drückt sehr gut aus, was es bedeutet. Ja. Niemand soll ein Kakotäter sein, Kakatäter sein. Oh, das ist schwierig. Aber das ist im Griechischen, Kakopoios. Niemand soll ein Übel- oder Übeltäter sein. Und jetzt nimmt Petrus und nimmt jede Art vom schlechten, vom stinkenden, falschen Verhalten, nimmt er hinein unter diesen Begriff als Übeltäter und sagt, er nimmt zwei Extremkapitalverbrechen und jetzt fasst er alles mit dem Begriff Übeltäter, fasst er alles zusammen und sagt, nicht mal als Übeltäter leiden. Und dann geht er einen Schritt weiter und sagt, und sogar so weit. Und jetzt geht er noch mal einen Schritt drunter. Nicht nur Übeltäter sogar, auch oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Merkt ihr diesen, er beginnt beim Mörder und endet jetzt bei einem, der sich in fremde Sachen einmischt. Was das bedeutet, sage ich heute noch. Das machen wir heute. Aber bevor ich mit euch dieses als fremde Sachen einmischen ein bisschen genauer anschaue, möchte ich euch auf einen Aspekt, auf etwas hinweisen, was ich für unser Verständnis wichtig halte. Ich denke, das ist, ich bin kein Jurist und es ist nicht mein Anliegen, jetzt juristisch die Kapitalverbrechen zu identifizieren und zu sagen, wann ein Kapitalverbrechen was ist und was es nicht ist. So mein Anliegen ist, von der Bibel das auszulegen. Und zu unserem Verständnis und Einordnung dessen, was ich euch deutlich machen möchte, ich denke, es ist gut, dass wir die Schrift fragen, was ein Mord ist. Was ein Mord ist. Und geht mal mit mir ins vierte Buch Mose. Vor gar nicht langer Zeit sind wir in einem Kreuzlichtseminar durch das vierte Buch Mose gegangen und haben uns mit diesen Abschnitten auch beschäftigt. Und dann musste ich an diesen Abschnitt denken. Und ich denke, ich wieder, zumindest hier sage ich es für diejenigen, die am Seminar waren, wiederhole ich es. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir da ein klares Verständnis haben, was die Bibel von Mord redet und was Mord ist. Schaut mal in Kapitel 35 im vierten Buch Mose. Es geht um die Zufluchtsstätte, die Gott Israel gibt. Er gibt dem Volk Zufluchtsstätte, ein herrliches Bild und eine, unter dem Gesetz eine sehr wichtige Einrichtung Gottes, damit die Menschen, die sich etwas zu Schulden haben werden lassen, dass sie nicht sofort in Konsequenzen ausgesetzt sind oder dass darüber unter Zeugen ein Gericht gehalten wird. Nach diesem Prinzip funktioniert eigentlich unsere Demokratie. Es geschieht Unrecht, es geschehen Kapitalverbrechen, es geschieht Ungerechtigkeit und die Prinzipien der Demokratie funktionieren wie? Du kannst niemanden verurteilen, wenn er nicht durch ein ordentliches Gericht verurteilt ist, oder? Das heißt, von seinem Vergehen, von seiner Schuld überführt, unter Zeugen, unter der Beweisführung, wie auch immer. All das, was da hineingehört, das ist ja kein erfundenes Menschenwerk. Das ist etwas, was Gott schon hineingelegt hat. Und das ist das Prinzip von diesen Zufluchtsstätten. Darüber hinaus ist es aber das, was die Welt daraus in der Demokratie gemacht hat, mal dahingestellt. Ich bin kein Politiker, sondern dass die Welt aber diese Prinzipien übernimmt. Das ist für mich ohne Zweifel. Aber dass darüber hinaus darin ein Evangelium verkündigt wird, ist umso herrlicher. Ich möchte euch nur kurz das Prinzip der Zufluchtsstätte vorstellen. So, Gott schafft Zufluchtsstätte. Wer weiß von euch zu Hause, könnt mir zeigen, wie viele es sind. Wie viele Zufluchtsstätte hat Gott den Menschen gegeben? Dem Volk Israel? 6. 3 auf der einen Seite und die 3 auf der anderen Seite des Jordans. 6 Zufluchtsstätte, weil ich glaube, dass Zufluchtsstätte sind für den gefallenen Menschen. Dafür steht die Zahl 6. 3 für 2,5 Stämme jenseits des Jordans, die auf der anderen Seite übrig geblieben sind, hat es 3 Städte gegeben. 3 auf der anderen Seite bei den restlichen 10 Stämmen oder 9,5. Wo ist das Verhältnis? Der Punkt ist, alle, so die wie die, brauchen dieses Zufluchtsortes in gleicher Weise, im gleichen Verhältnis. Sonst gibt es keine Rettung. Denn ich verrate euch schon so viel, denn diese Zufluchtsstadt ist eine Stadt. Und das ist die Stadt Gottes. Es ist die Stadt des Christus. Es ist die Stadt, das himmlische Jerusalem. Und wer in dieser Stadt ist, der ist sicher, der ist sicher. Es braucht aber noch etwas anderes und das zeige ich euch gleich. Also es gibt diese, und jetzt aber wird definiert, wer darf oder wen muss man in dieser Stadt aufnehmen und wer hat da keine Zuflucht. Wer darf sich da bergen? Wer darf auf Rettung da hoffen? Schaut mal in Kapitel 35 ab Vers 11. Zufluchtsstätte sollen sie für euch sein, dass dort ein Totschläger flieht, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat, und die Städte sollen euch als Zuflucht von den Rächer dienen, damit der Totschläger nicht stirbt, bis er angesichts der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Das ist das Prinzip. Es gibt eine Rache. Und für ein Verbrechen muss Gerechtigkeit stattfinden. Dazu muss ein gerechtes Gericht stattfinden. Und dann gibt es eine Beurteilung. Und das soll in dieser Stadt stattfinden. Und jetzt ist die Rede, wer soll das? Ein Totschläger. Also einer, durch dessen Hand jemand ums Leben gekommen ist. Und jetzt unterscheidet die Bibel aber einen Totschläger von einem Mörder. Schaut mal ab Vers 15. Für die Söhne Israels und den Fremden und den Beisaßen in ihrer Mitte sollen diese sechs Städte als Zuflucht dienen, damit dorthin jeder fliehen kann, der einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. So, um was geht's hier? Es geht darum, dass diese Tat, dass jemandem das Leben genommen wird, aus Versehen passiert. Das bedeutet nicht mit Vorsatz. Und jeder, der Crime-Serien schaut, weiß, um was es hier geht. So geht es hier um eine Tat mit Vorsatz. Das heißt, man hat beschlossen, einen Plan gefasst. Erinnert ihr euch das Markus-Evangelium? An die Weingutsbesitzer, die Pächter, die gesagt haben, wir wollen den Sohn töten, wir haben einen Plan. Die einen Plan fassen, jemanden umzubringen, das sind Mörder. Das ist nicht aus Versehen passiert, nicht aus Versehen ausgerutscht, nicht aus Versehen jemanden das Leben genommen, sondern es ist mit Vorsatz, mit einem Plan, es ist überlegt worden. Und das unterscheidet die Schrift. Ich sage, jemand, der aus Versehen jemanden umbringt, das ist Totschlag. Für den gibt es eine Zuflucht. Für den gibt es eine Zuflucht. Aber derjenige, der das mit Vorsatz macht, und ab Vers 16 wird er vorgestellt. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Gerät geschlagen hat, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Denn wenn er ihn mit einem Stein oder in der Hand, durch den man sterben kann, erinnert euch das an etwas? Kain und Abel, Vorsatz. Neid, Hass und das mit Vorsatz getan. Mit der Hand, durch die man sterben kann, geschlagen kann, sodass er gestorben ist, dann ist er ein Mörder. Der Mörder soll unbedingt getötet werden. Und jetzt kommt eine ganze Liste, was ein Mörder ausmacht. Es wird beschrieben, mit welchem Gerät und warum und wieso. Und ich lese einfach ab Vers 19, damit es nicht zu lang ist. Der Bluträcher, der soll den Mörder töten. Wenn er ihn trifft, soll er ihn töten. Wer darf den Mörder töten? Der Bluträcher. Wer ist der Bluträcher? Wessen ist die Rache? Es ist Gottes Angelegenheit. Er darf töten. So Gott, ihm steht es zu. Der Bluträcher darf töten unter dem Gesetz. Wir verstehen das, da gibt es diejenigen, die das Recht haben, ihre Bruder, ihre Schwester und so weiter zu rächen. Aber es geht um ein Prinzip. Nur der Bluträcher soll und darf es rächen. Aber an wem? An dem Mörder. Und wer ist es? Und dann wird das gesagt, Vers 19, der Bluträcher soll den Mörder töten, wenn er ihn trifft, soll er ihn töten. Und wenn er ihn aus dem, und wenn er ihn aus Hass gestoßen oder böser Absicht etwas gegen ihn geworfen hat, sodass er gestorben ist oder aus Feindschaft mit seiner Hand geschlagen hat und so weiter. Also verschiedene Motive werden uns hier dargestellt. Und diese verschiedenen Motive zeigen, wenn er das also geplant und überlegt und aus diesem Grund es getan hat, das ist ein Mörder. Das ist ein Mörder. Vers 22. Wenn ihn aber unversehens, nicht aus Feindschaft gestoßen oder böser Absicht, irgendein Gerät auf ihn geworfen hat oder ohne es zu sehen, irgendein Stein, durch den man sterben kann. Also jetzt wird dagegen gestellt, wenn es eben nicht mit Absicht ist, dann nicht. Dann darf er nicht getötet werden. Im Gegenteil, es muss dann ein ordentlicher Rechtsprozess stattfinden. Vers 25. Und die Gemeinde soll den Totschläger aus der Hand des Blutretters retten. Und die Gemeinde soll ihn in die Zufluchtsstadt zurückbringen, in der er geflohen ist. Und er soll ihn in ihr bleiben bis zum Tod des Hohepriesters, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Wenn aber der Totschläger über die ganze seiner Zufluchtsstadt, in der er geflohen ist, jemals hinausgeht und der Bluträcher findet ihn außerhalb der Grenzen seiner Zufluchtsstadt und der Bluträcher tötet den Totschläger, dann hat er keine Blutschuld. Das heißt, dieser, dieser hat nur Schutz in dieser Zufluchtsstadt. Nur wer in dieser Stadt ist, ist geschützt. Entfernt er sich selber aus dieser Stadt, dann entzieht er sich diesem Schutz. Ein herrliches Bild eigentlich, oder? So, wer dieser Stadt, die Jesus baut, die sicheren Grenzen, die sicheren Mauern, die sie verlässt, der entzieht sich dem Schutz. Aber interessanterweise, wie lange oder wann gilt der Schutz? Wann ist er befreit? Wann darf er endlich frei sein? Wann darf er sich auch frei bewegen? Bis zum Tod des Hohepriesters. Warum das denn? Von welchem Hohepriester ist hier die Rede? Auf wen soll das vorschatten? Ich fasse mal so zusammen. Die Stadt ist Christus. Und der Hohepriester ist der Christus. Und diejenige, die Gemeinde, die den Schutzraum bietet. All das ist ein Bild. Und darum geht es, so, bis der Hohepriester, bis unser Hohepriester für uns gestorben ist, wenn er gestorben ist für uns, dann sind wir frei. Und da sind wir sicher. Das ist das Evangelium in diesem Abschnitt. Aber mir geht es um Folgendes, dass wir begreifen, wie die Bibel Mord definiert und was sie darüber sagt. Und die redet mit Vorsatz. Ihr ahnt schon, worauf ich hinaus möchte, oder? Das heißt, wenn man sich hinsetzt und sagt, man macht einen Plan. Man macht einen Plan und sagt, wie können wir jemanden umbringen? Aus welchem Grund auch immer. Aber er muss weg. Er muss weg. Merkt euch das. Merkt euch das. Es ist wichtig für uns, das Ganze richtig zu beurteilen. Also, Petrus beginnt und sagt, kein Mörder, das heißt keiner, der ein Mord plant, aus welchen Motiven auch immer, mit welchem Hintergrund auch immer, das ist nicht teilhaft des Christus sein. Wusste Jesus, dass er umgebracht werden soll? Oder? Er wusste sehr genau. Was hat er getan? Was hat er getan, um das Leid zu verhindern? Nicht nur von sich selbst. Das Leid von anderen zu verhindern. Was hat er getan? Hat er einen Plan gefasst, wie kann er die Hohepriester und Schriftgelehrten wegschaffen? Hat er einen Mordplan gemacht? Nee. Das ist nicht die Art und Weise, teilhaftig des Leides Christus, der leidende Christus sein. Was haben wir gelesen letzte Woche im Petrusbrief? Was der geschmäht, nicht zurückschmähte, drohend, nicht drohte, sich allein dem übergab, der gerecht richtet. Das ist teilhaft der Leiden des Christus sein. Sich dem übergeben, der wahre Rächer ist. Sich dem übergeben, der wahre Richter ist. Das ist teilhaftig der Leiden des Christus zu sein. Dietrich Bonhoeffer hat mit diesem Thema gerungen. Und ich werde euch vorlesen, zu welchem Ergebnis er gekommen ist. Und das ist schockierend. Und er hielt es nicht für richtig, so eine Haltung einzunehmen. Er hielt es gegenüber der Gesellschaft nicht für richtig. Er wusste, es ist ein Dilemma, aber sagt, es ist besser zu handeln, als diese Haltung einzunehmen. Denn das wäre religionsloses Christentum. Er hat gesagt, alles auf Gott zu vertrösten, allein die Hoffnung nur auf Gott und auf die Ewigkeit zu setzen, ist religionsloses Christentum. Das ist sich ausreden und rausnehmen aus der sozialen Verantwortung. Dem Herrn das alles abzugeben, das ist zu leicht sich machen. Alles abzuwälzen, auf Gott alles abzuwälzen, das ist sich die Verantwortung nicht zu stellen und die Verantwortung nicht wahrnehmen. Und darum, man muss handeln. Wisst ihr, was eine seiner Sätze sind? Die er ziemlich früh schon, da war es noch nicht so weit mit Hitler, noch nicht so extrem. Er ist ja gerade an die Macht gekommen, hat natürlich schon einige Spuren hinterlassen, aber war noch nicht in dieser extremsten Weise. Darum wird er als auch Prophet gehalten, weil er schon in diesen frühen Jahren schon gesagt hat, worauf es hinläuft. Aber er sagte, man muss nicht nur die pflegen und sich annehmen, die unter die Räder kommen, sondern man muss sich selbst in die Speichen schmeißen. Das war sein Motto. Also es hilft nicht, denen zu helfen, die leiden. Man muss dafür sorgen, dass sie nicht leiden. Und wenn es bedeutet, dass man selbst sich in die Speichen schmeißt. Das heißt, man muss die Räder zum Stoppen bringen, die die anderen überrollen. Das ist letztendlich die Philosophie und die Theologie Dietrich Bonhoeffers gewesen. Und von solchen Überzeugungen sich Gott anbefehlen, das ist kein soziales und auch religionsloses Christentum. Geht mir mit mir nochmal in Vers 15. Also er sagt, leide nicht als Mörder. Mörder bedeutet einen Plan fassen. Dietrich Bonhoeffer gehörte zu einer Verschwörungsgemeinschaft, die zusammen mit seinem Schwager und anderen Generälen, ihr kennt, wahrscheinlich habt ihr Filme gelesen, habt ihr noch so ein bisschen den Hintergrund, ne? Wenn, dann wäre lohnenswert, das mal zu hören oder sich mal anzulesen. Es gibt Filme sogar, Hollywood hat darüber einen Film gedreht. Da tauchte übrigens Dietrich Bonhoeffer nicht auf, aber ein General, der eine Bombe hineingebracht hat, die den Hitler töten sollte. Interessanterweise, viele, viele Versuche wurden unternommen von dieser Gruppe, oder die viele, viele Versuche wurden unternommen und kein dieser Versuche hat geklappt. Entweder ist die Bombe anscheinend im Flugzeug eingefroren oder Hitler hat zu früh den Raum verlassen oder wie auch immer. Es ist immer schiefgegangen. Das Ganze ist aufgeflogen. Und das ist auch der Grund, warum Dietrich Bonhoeffer umgebracht worden ist. Ich sage es euch schon an dieser Stelle. Nach meiner Überzeugung, nach meinem Verständnis ist Dietrich Bonhoeffer nicht für den Glauben gestorben. Er ist nicht dafür gestorben, dass er den Glauben an Jesus Christus verkündigt hat. Er ist nicht für das Evangelium gestorben. Er ist für etwas anderes gestorben. Angeklagt wurde er für Landesverrat. Dafür wurde er hingerichtet. Landesverrat. Ich nehme euch da noch hinein. Zu sagen aber, was das Erbe ist, Christus, weder in die Biografien noch in all diesen Artikeln, ich lese nichts von den Leiden des Christus. Ich lese nichts von dem Zeugnis des Christus. Davon lese ich nichts. Nichts von dem Weg des Christus. Nicht von dem Ziel des Christus. Davon lese ich nichts. Wisst ihr aber, was ich lese? Jetzt kommt einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Und das ist, was Petrus hier meint. Vers 15. Also, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. So, interessante Beschreibung, oder? Einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Lass uns erstmal in unserer Sprache mal runterbrechen, was das bedeutet. Dann zeige ich euch von ein, zwei Bibelstellen, was der Ansatz ist. Das ist einer, der sich da einmischt, wo er nichts zu sagen hat. Was nicht sein Plan ist. Oder nicht sein Aufgabebereich. Nicht seine Zuständigkeit. Einer, der sich in etwas einmischt, was ihn nichts angeht. Niemand soll leiden, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. Wo er keine Verantwortung, keine Autorität und keine Aufgabenstellung hat. Und wenn er das wahrnimmt und dann kämpft und dann Gegenwind bekommt und Leiden bekommt und dann sagt, oh, ich Armer, aber ich leide ja für Jesus. Wisst ihr, dass man genauso, lass uns mal das runterbrechen, sogar auf die Gemeinde, genauso leiden kann. Es gibt, kommen vom Petrusbrief, Gnadengaben, die Gott gegeben hat. Es gibt Aufgaben, die Gott gegeben hat. Und wir sollen Gaben entsprechend, Aufgaben entsprechend dienen. Und dann gibt es Bereiche, für die wir vorstehen, und gibt es Bereiche, für die wir nicht vorstehen. Es gibt Aufgaben, für die wir tun sollen, es gibt Aufgaben, die wir nicht tun sollen. Und dann schaffen es manche immer, sich da einzumischen, wo sie nicht begabt sind und wo sie nicht berufen sind. Da sehen sie immer alles, was falsch läuft, was nicht richtig läuft, was nicht gut ist. Und die meinen da immer ihren Senf dazu zu geben und immer dagegen zu kämpfen und immer offen zu legen. Und das gibt immer Leid. Und dann aber sehen sie sich permanent als Märtyrer. Sich überall einmischen. Überall einmischen. Das beginnt in der Gemeinde, das Gericht Gottes beginnt nämlich in der Gemeinde. Und das durchzieht sich in der ganzen Gesellschaft. Und jetzt kommen wir zu unserem eigenen Thema. Warum sagt Petrus keiner, der sich in sich fremde Sachen einmischt? Was ist die Berufung der Gemeinde? Und ich erstaune darüber, dass noch so viele Christen da Unkenntnisse haben in dem Wissen, welches Schwert uns gegeben worden ist. Die Bibel lehrt, dass Gott zwei Schwerter gegeben hat. Ein Schwert hat er der Obrigkeit gegeben. Und ein Schwert hat er der Gemeinde gegeben. Die Gemeinde hat er nicht zwei Schwerter gegeben. Und er hat der Gemeinde nicht das gegeben, was er der Obrigkeit gegeben hat, und hat nicht der Obrigkeit gegeben, was er der Gemeinde gegeben hat. Die Obrigkeit hat eine Funktion, das Böse in dieser Welt durch ihr Schwert niederzuhalten. Das heißt, das ist die, wie nennt man das, die exekutive Gewalt und die andere, die, also nicht die ausführende Gewalt, sondern die legislative. Ich bin ein Legastheniker. Legislative Gewalt. Also eine Obrigkeit, die Beschlüsse fasst, die regiert, die herrscht, und eine Obrigkeit, ein Teil der gleichen Obrigkeit, die das Ganze ausführt, die auch das Recht hat, zum Beispiel das Böse zu bestrafen, die das Recht hat, Böses zu richten. Das hat Gott dieser Obrigkeit gegeben. Und Paulus redet darüber. Lass mich mir das nochmal vorlesen. Das ist eigentlich so klar. Ihr wisst wohin? Römerbrief? Römerbrief, Kapitel 12 und Kapitel 13. Lasst mich euch da ein bisschen hineinnehmen. So, es gibt Dinge, was ich zeigen will. Es gibt Bereiche, die wir als Christen von Gott bekommen haben, in denen wir den Gaben entsprechend, der Verwaltung entsprechend dienen sollen. Und es gibt Gaben, die hat Gott der Gemeinde und die Aufgaben der Gemeinde nicht gegeben, die hat er der Obrigkeit gegeben. Und ich sage, wenn wir uns in Dinge einmischen, die Gott uns nicht als Auftrag gibt, und dann darunter leiden, dann ist es kein Leiden für Christus. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern. Paulus sagt gleich, dann braucht ihr euch nicht wundern. Wenn ihr euch das Schwert nehmt, wer das Schwert nimmt, was passiert, was sagt die Schrift? Wird durch das Schwert fallen. Er braucht sich nicht wundern, wer durch Schwert tötet, wird durch Schwert umkommen. Das ist nicht, oh nein Gott, wie kannst du zulassen? Es gibt aber andere, die durch Schwert umgebracht werden, die haben das Schwert nie erhoben. Das sind die Märtyrer. Das sind die Märtyrer, die um das Schwert des Evangeliums getötet worden sind. Von dem redet die Bibel, dass es Märtyrer sind. So hart es auch klingen mag, Bonhoeffer war nicht in diesem Sinne Märtyrer. Ich werde immer wieder ein paar Sachen einstreuen und dann mich intensiver widmen. Solange Bonhoeffer gepredigt und gelehrt hat, hat man ihm nichts angetan. Er wurde nicht deswegen verhaftet, weil er biblische Theologie lehrte. Er wurde deswegen verhaftet, weil er politisch aktiv wurde. Das ist der Grund, warum ihm verboten wurde, zu lehren und zu predigen. Weil er politisch aktiv wurde und nicht gesagt hat wie Paulus und nicht gesagt hat wie Petrus, ordnet euch aller Gewalt, auch der Übel, auch den Schlechten. Hat er nie gelehrt. Er hat gesagt, steht auf gegen Schlechte, schmeißt euch in die Speichen. Und dann kommt die Obrigkeit, kein Wunder kommt sie, egal übel oder nicht übel. Und da kann man nicht sagen, oh, aber für Christus. Ich werde verhaftet. Und er wird als Held und Märtyrer dargestellt. Übrigens erst in neuer Zeit. Von Anfang an war das nicht so. Ich will euch zeigen, dass das Recht, ein Gericht nach dem Kriegsende, 1956, hat der Gerichtshof die ganzen Prozesse nochmal durchgegangen, ist die ganzen Prozesse durchgegangen. Und in diesen Prozessen, 56, Bonhoeffer ist 45 gestorben, Ende des Kriegs, 56, könnt ihr vorstellen, das sind ein paar Jahre vorbei, alle Prozesse wurden nochmal aufgerollt und geprüft. Und wisst ihr, was Bundesgerichtshof entschieden hat? Dietrich Bonhoeffer wurde nach dem damaligen Landesrecht rechtmäßig verurteilt und getötet. Und zwar als Landesverrat. Rechtmäßig wurde das zugesprochen. Dass aber sie ihn, die ihn umgebracht haben und dieses Gericht ausgeübt haben, es falsch gemacht haben, ohne Recht, die haben das war ein schneller Rechtsspruch, ohne Gerichtsverfahren, ohne Prüfung, ohne Zeugen. Das ist nicht gut, gell? So kann man kein Gericht machen, gell? Dass die dafür angeklagt wurden, ein mildes Urteil bekommen für die Umstände, ohne Zweifel, katastrophal. Aber von der Sache rein rechtlich hat man gesagt, er ist nicht um des Glaubens willen oder sonst gestorben, er ist wegen Landesverrat gestorben. Das ist das, 1996 haben Theologiestudenten im Nahen des Todesjahres von Dietrich Bonhoeffer einen Antrag gestellt, ihn zu rehabilitieren. Darüber wurde das Ganze, ging das an den, nochmal in, ich glaube, sogar Bundestag, ich weiß nicht wohin, und dann hat man Dietrich Bonhoeffer rehabilitiert. Das heißt, er ist doch nicht wegen Landesverrat gestorben. Aber erst 1996. Bis dahin galt es, das war Landesverrat. Ob das gerechtfertigt war? Nein. Ist der Prozess richtig gelaufen? Nein. Nicht gut. Aber versteht ihr, was ich meine? Was wollten diese Gruppe, die Hitler töten wollten, was wollten sie tun? Wollten sie einen Prozess? Wollten sie Zeugen? Versteht ihr, was ich meine? Ist das der richtige Weg dann, genau so, ohne Prozess, ohne Zeugen? Ist das der richtige Weg, einfach umbringen? Nee, oder? Wie wurde Dietrich Bonhoeffer umgebracht? War das richtig? Auch ohne rechtmäßigen Prozess, ohne Zeugen. Ist schon tragisch, oder? Dass er auf die gleiche Art und Weise ums Leben kam, in der gleichen Art und Weise, die er plante, es zu tun, und aufgrund der gleichen Art und Weise ums Leben kam. Versteht ihr, warum ich sage, wie heikel das ist? Ich möchte nicht sagen, wie soll ich sagen, ich möchte euch nur zeigen, dass etwas aus diesem Erbe Dietrich Bonhoeffers gemacht wird, ihn als Märtyrer wird er dargestellt für den christlichen Glauben und jetzt die evangelischen Theologen sagen, das ist unser Dietrich Bonhoeffer, nicht der Evangelikalen und nicht der Liberalen. Wir haben für den Glauben gekämpft, selbst unter diesen extremen Situationen. Und ich sage, wenn man die Biografie kennt und das Ringen und all das, dann sage ich, und die Bibel kennt, das hat nichts damit zu tun. Das hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Das hat mit einem Verständnis von Kirche zu tun, das hat mit einem Verständnis von einem sozialen Evangelium zu tun, von einem sozialen Reich Gottes, was auch immer. Aber es hat nicht im Wesen mit dem Evangelium Gottes zu tun. Denn schaut mal, was das Evangelium Gottes sagt. Römer Kapitel 12. Ich lese euch ein paar Stellen an. Ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. Was bedeutet das Böse verabscheuen und am Guten festhalten? Bedeutet, wenn ich das Böse verabscheue, dann muss ich das Böse ausmerzen. Das Böse muss weg. Nein, Paulus schreibt etwas anderes. Vers 12. Ich lese euch nur ein paar Stellen an. Vers 12. In der Hoffnung freut euch, in Bedrängnissen hart aus. Im Gebet haltet an. Merkt ihr die gleichen Worte wie bei Petrus? Wie sollen wir in Bedrängnissen uns verhalten? Ausharren. Wie? Indem wir beten. Das Werkzeug, die Haltung ist das Gebet. Was ist der Inhalt des Gebets? Wir befehlen uns Gott, der ein Rächer ist. Darum schreibt Paulus Folgendes. Vers 12. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Wen sollen wir segnen? Die uns verfolgen. Was sollen wir nicht tun? Verflucht, die euch verfolgen. Schafft, die euch verfolgen aus dem Weg. Nee, segnen. Etwas Gutes über sie aussagen. Ihnen Gutes zusprechen. Lest mit mir Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Also bildet euch nichts ein, bleibt auf dem Boden. Seid nicht klug bei euch selbst. Keine eigenen Gedankengebäude und eigene Überlegungen und Maßstäbe über Ethik und Moral. Bildet euch nichts ein, dass ihr das Ganze verstehen und einordnen könnt. Vers 17, stattdessen schaut mal. Bleibt mir ein bisschen in dem Wort. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ist das klar? Das ist so klar. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Wie kann man sagen, oh, ethisches Dilemma. Wie kann man sagen, ja, aber wir haben doch eine soziale Verantwortung. Liebe Freunde, wenn Jesus in diese Welt gekommen wäre, um eine soziale Gerechtigkeit aufzurichten. Das ist ja das Problem, dass viele Jesus als einen politischen, sozialen, engagierten Menschen halten, auch bis heute, und glauben, er ist halt mit seiner Politik schiefgegangen, wurde halt umgebracht dafür. Märtyrer. Genau das hat Jesus versucht, soziale Ungerechtigkeit wiederherzustellen. Hat er für die soziale Ungerechtigkeit gekämpft. Wenn das so wäre, dann hat er absolut versagt. Denn er hat all das nicht gemacht. Natürlich hat er denen geholfen, die gehungert haben. Natürlich hat er denen geholfen, die durstig waren. Natürlich hat er denen geholfen, die krank waren. Aber das war doch niemals sein Programm. Dafür ist er nur nach Jerusalem gekommen, nach Judäa, bis Samaria, in die 12 Städtegebiete. Das war's. Mehr hat er nicht geschafft. Was ist mit all den Menschen, die zu der gleichen Zeit ungerecht behandelt worden waren? Ob von den Römern, ob von den Sadduzäern und Schriftgelehrten. Jesus kam nicht, um Böses mit Bösem zu vergelten. Hat Jesus Pläne gemacht? Wie stürzt er die Römer? Das haben sie erwartet. Wie stürzte die Sadduzäer und die Pharisäer, die Hohenpriester? Hat er Pläne gemacht, wie er sie stürzt? Nein. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist. Vor allen Menschen. Was ehrbar ist vor allen Menschen. Was ist ehrbar vor allen Menschen? Jetzt schaut mal. Und jetzt gucken wir Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wie fein von Paulus formuliert. Wenn möglich. Und dann sagst du, aber es ist nicht möglich. Also kann ich jetzt in Feindschaft leben. Nein, was an dir liegt, gib alles, dass du in Frieden lebst. Aber es werden nicht alle das mögen. Die werden mit dir in Feindschaft leben. Aber du sorg nicht dafür, dass diese Feindschaft vorangetrieben wird oder dass diese Feindschaft größer wird oder erwidere nicht mit Feindschaft. Sondern was an dein Teil ist, Frieden, nicht Bösen mit Bösem. Vers 19, jetzt kommt der Höhepunkt. Rächt euch nicht selbst. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wer ist der wahre Rächer? Wer ist der wahre Rächer von Mördern? Es ist der Herr. Wem steht allein zu richten? Wer allein kann Recht richten und Gericht üben? Wer allein? Wer überschaut alle Aspekte? Allein der Herr. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben nicht das Schwert bekommen, uns als Rächer aufzuspielen. Wir haben nicht das Schwert bekommen, um uns für die Schwachen und für die Kranken und für die Sozialstarken das Schwert zu erheben. Es ist die Befreiungstheologie. Vor ein, zwei Monaten ist ein Theologe gestorben, ist ein Südamerikaner, ein katholischer Theologe, Priester. Er ist mit 94 oder 96 am Sterbebett von dem heutigen Pastor rehabilitiert worden. Wie Bonhoeffer, warum? Weil er sein Leben lang sich gegen die soziale Ungerechtigkeit aufgestemmt hat und in den bewaffneten Krieg gegangen ist. Er hat mit Rebellen gegen ein Regime gekämpft, das unsozial war. Und er fand es für richtig, um eine soziale Gerechtigkeit aufzurichten, zu den Waffen zu greifen und die Feinde umzubringen. Darf ich so polemisch sagen, da haben selbst die Katholiken gesagt, so geht es nicht. Und haben ihn ausgeschlossen von jedem priesterlichen Dienst. Es gibt ein Video. Es gibt ein Video, das ging die Tage im Fernsehen, in den Nachrichten. Da kommt der Johannes, nee, nicht der Johannes, der, doch, da kommt ein Papst, kommt nach Südamerika und alle Generäle und Päpste stehen da und wollen, dass er sie wollen seine Hand küssen. Und er ihnen den Segen zu sprechen. Dann stehen sie alle in der Linie. Und da steht auch dieser Kardinal, steht dann da. Und dann kommt dieser Papst vorbei und er nimmt seine Beretmütze runter und will gerade seine... Und dann sieht man im Video, das ging durch die Nachrichten durch, steht er da und macht so und schimpft ihn. Schimpft ihn und verweigert ihn den Segen. Weil er sagt, so nicht, mein Freund. So nicht. Viele Jahre später, wie gesagt, mit 96 im Sterbebett, wurde auch er jetzt durch den jetzigen Papst rehabilitiert. Warum? Soziales Engagement, das ist es, um was es geht. Preis, die Kosten, die Mittel, der Zweck heiligt die Mittel. Ist das von der Schrift? Paulus sagt, keineswegs. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Ich will kein Prophet sein und jetzt nicht überheblich werden. Die Geschichte kann man auch nicht zurückgehen. Aber ich denke mal laut an dieser Stelle. Ich habe mich gefragt, warum sind all diese Putschversuche schiefgegangen? Warum konnte kein einziger diesem Mann etwas antun? Diesen Menschen, der so brutal, so narzisstisch, so diese Welt versklavte und in ein Unglück stürzte. Wie viele Millionen Menschen starben, nur weil dieser sich verherrlichen wollte? Wie viele? Und warum konnte er es so weit treiben? Warum konnte er so lange es tun? Und warum konnte niemand ihn beiseite schaffen? Und dann habe ich gesagt, warum haben sie es nicht hingekriegt? Die haben mehrere Mordversuche geplant. Ich sage bewusst, Mordversuche geplant. Und alle sind schiefgegangen. Wie ist dieser Mann gestorben? Er hat sich selbst das Leben genommen. Und wisst ihr, wann er gestorben ist? Als Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. Mein ist die Rache, sagt Gott. Ihr nehmt ihm nicht das Leben. Als Saul von Gott verworfen wurde, regierte noch ein paar Jahre, oder? Und als David, der Nachfolger, rechtlich Nachfolger, die Gelegenheit hatte, die Regierung an sich zu nehmen, was hat er getan? Wie oft hat David die Gelegenheit gehabt, ihn umzubringen und dann der König zu werden? Warum hat David das nicht getan? Weil er nicht die Hand an den legen wollte. Gott setzt ein, Gott setzt ab. Gott setzt ab. Wir Menschen begreifen das nicht und ich bin erschrocken. Ich sage euch, vielleicht denkt ihr, warum eiferst du dich so sehr? Ich kriege mit, ich kriege E-Mails, ich kriege Newsletter von sogenannten Christen, die sich in Parteien bewegen, die sich politisch engagieren, die Hassmails schreiben, die Stimmung machen. Gegen Regierung, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Ausländer, gegen das, gegen das, gegen das. Sie gehen auf Demonstrationen, die gehen überall hin und machen sich stark für diese soziale Ungerechtigkeit und versuchen mit ihren Mitteln alles zu tun, dass diese Regierung gestürzt werden. Ich bin erschrocken, wenn ich das lese. Und dann kommt sowas und dann Artikel und dann eine Hymne auf Märtyrer, Heilige der evangelischen Kirche, Erbe Bonhoeffers. Wenn das das Erbe ist, dass wir Böses mit Bösem vergelten, wenn wir die Rache in die Hand nehmen, selbst, liebe Freunde, selbst die wir in einer Demokratie leben und dem Kaiser schuldig sind, was des Kaisers ist, dann können wir kein Urteil uns erlauben, was nicht rechtlich und gerichtlich durchgeführt werden kann. Versteht ihr, was ich meine? Wir können allein nur, wenn wir dieser Obrigkeit gerecht oder diesem Prinzip gerecht werden, darf ich euch das noch vorlesen? Oh, die Zeit ist gleich um. Kapitel 12, ich lese bewusst 21 und jetzt schaut mal, was danach kommt. Das mache ich noch und dann machen wir für heute Feierabend. Obwohl ich mich gerade erst ereifere. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden das Böse mit dem Guten. Das ist das Prinzip des Evangeliums. Das Böse mit dem Guten überwinden. Jesus überwand das Böse. Das Böse ist schlechthin, die Sünde, den Teufel, den Tod, indem er das Gute für uns tat. Er hat sich für uns hingegeben und nicht gesagt, bringt die um, die Böses tun. Nein, er hat für die Bösen sich hingegeben. Und dann werden solche Menschen dargestellt, als ob sie sich für die Guten hingegeben haben. Ich werde euch all diese Artikel, nicht alle, aber ein paar werde ich euch vorlesen. Das ist das Verständnis. Dietrich Bonhoeffer hat sich geopfert, wird sogar gesagt. Da graust es mich. Für was geopfert? Der hat sich nicht geopfert. Schaut mal Kapitel 13. Was bringt Paulus sofort danach? Versteht ihr, warum er das jetzt schreibt? Das Böse mit dem Guten überwinden. Und was kommt das Nächste? Jede Seele unterwerfe sich der übergeordneten staatlichen Mächten. Nochmal Erinnerung, zu welcher Zeit schreibt Paulus das? Waren das gute staatliche Mächte? Waren das angenehme staatliche Mächte? Das war Götzendienst, Kaiserkult, all das Verfolgung der Christen, das schreibt er. Das, die, der Kontext ist genau der gleiche. Und Paulus schreibt nicht, und jetzt kämpft dafür und nutzt die Gelegenheit, diesen bösen Kaiser, der gegen Gott ist, umzubringen. Der Christen verfolgt, umzubringen. Der Juden verfolgt, umzubringen. Nein, er sagt, ordnet euch unter. Und er schreibt es so positiv. Ich frage mich, Paulus, warst du naiv? Schaut mal Vers 2. Wer sich daher staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Also, wer sich der Obrigkeit widersetzt, egal ob sie gut oder schlecht ist, wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersetzt sich der Anordnung von Gott. Und dann, schaut mal, was Gott sagt, dann wird er nämlich leiden. Und was wird dann sein? Werden ihr Urteil empfangen. Brauchen Sie sich nicht wundern. Markus, geht die Batterie aus. Schaut mal Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Und dann sagst du, aber ist doch nicht zum Guten. Also muss man doch rebellieren. Und wenn es zum Bösen ist, was hat Paulus vorher gesagt? Wie überwinden wir das Böse? Mit dem Guten. Vers 4. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Versteht ihr, was Paulus sagt? Wenn du Böses tust, in dem Fall Mord, Dieb, Übeltäter oder einer, der sich in fremden Sachen einmischt, dann sagt die Schrift was? Fürchte dich. Und zwar, wisst ihr was? Zu Recht. Die sagt nicht, oh du Armer, oh du Märtyrer. Die sagt zu Recht, wenn du dich gegen die Obrigkeit stellst, fürchte dich. Vers weiter. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Ist klar, oder? Vers 5. Darum ist es notwendig, untertan sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Das ist bemerkenswert. Paulus sagt, von der Schrift her, wer sich gegen eine Obrigkeit stellt, ob sie gut oder nicht gut ist, und Böses mit dem Bösen vergelten wird. Er sagt, oh, steuerliche Ungerechtigkeit, oh, soziale Ungerechtigkeit, oh, politische Ungerechtigkeit, oh, religiöse Ungerechtigkeit. Und er beginnt zu kämpfen und das mit den gleichen Mitteln macht, wie die das tun. Dann sagt er, brauchen Sie nicht wundern, weil er für dieses Böse auch gerichtet wird. Er braucht sich da nicht wundern. Aber dann sagt er, er braucht sich nicht wundern, wenn er bestraft wird. Und glaub mir, wenn man bestraft wird, da hat man schon ein bisschen Angst. Gell? Und Paulus geht jetzt so weit und sagt er, hey, nicht nur um der Strafe wegen sollst du dich fürchten, sondern auch wegen deines Gewissens. Das heißt, um welches Gewissens? Gewissens vor Gott. Das heißt, du handelst hier gegen Gott. Du handelst gegen Gott. Wir kehren zurück zum Gedanken und für heute Schluss. Aber was ist das ganze Ziel im Leiden? Wer soll verherrlicht werden nach dem Petrusbrief? Im Leiden soll wer verherrlicht werden? Jetzt zurück zu Petrus und dann ist wirklich Schluss für heute. Vers 15. Denn niemand von euch leidet als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Verherrliche Gott. Wie kann man Gott verherrlichen, wenn man schlechtes Gewissen hat? Weil man weiß, man lebt nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wie kann man Gott darin verherrlichen? Geht nicht. Geht nicht. Wir sind noch lange nicht durch. Wir sind hier nicht fertig. Wir sind am Anfang. Und ich möchte aber einfach dadurch schon deutlich machen, wie wichtig es ist, die Schrift zu kennen und das, was passiert und passierte und auch worauf man sich rühmt und sich stellt, dass man reflektiert und sagt, ist es das, was wir glauben? Stehen wir dahinter? Ist das unsere Position? Ist das unsere Meinung? Was bedeutet das, der Leiden des Christus teilhaftig zu sein? Wo liegt die Freude? Wo liegt die Glückseligkeit? Nicht darin. Ich werde euch die letzten Zeile von Dietrich Bonhoeffer vorlesen. Kurz vor seinem Tod hat er ein Gedicht geschrieben. Das klingt anders wie von guten Mächten, als er in der Gefängniszeit saß. Das klingt ein bisschen anders. Das klingt mehr nach Angst. Lasst uns da mündig sein und diese Dinge gut bedenken und gut prüfen. Vor allem uns selbst da prüfen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich weiß, ich spüre es. Ich spüre es, was es macht. Weil ich spüre den Geist dieser Welt, der sich dagegen stellt. Weil das alles andere ist, als das, was wir heute an sozialem Denken und Verantwortung und Politik und Gemeinde kennen. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, dass du uns in deinem Wort festmachst, dass du durch deinen Geist, das in Herzen bestätigst, was dich verherrlicht. Herr, dass du uns klar machst, was und welche Gesinnung wirklich Christus verherrlicht, welche Gesinnung dich verherrlicht. Mögest du Gnade dazu schenken. Im Nachdenken, im Prüfen, Jesus, ich befehle jeden Einzelnen dir, deinem Wort und deiner Gnade an.